Herzlich willkommen zur Episode 111. Und wir haben uns auf alle Fälle ein ganz herrliches Buch dafür ausgesucht, nämlich Feel Good Productivity, also der Untertitel Produktiv sein ohne Stress und mehr vom Leben haben. Und geschrieben hat es Ali Abdaal, ist von 2024, relativ aktuell. Und vorgeschlagen hat mir das Karl-Heinz Sieghardt. Wir haben ja schon mehrere Bücher miteinander besprochen, deswegen habe ich mich wieder sehr gefreut, heute mit dir über dieses tolle Buch zu reden. Und ich sag's gleich vorweg, du hast ja selbst inzwischen ein Buch geschrieben. Dann werden wir bestimmt auch an der einen oder anderen Stelle nochmal drüber reden. Hallo Karl-Heinz, grüß dich.
Hallo liebe Angela, ja, danke für die Einladung und ja, das wird sich ganz sicher ergeben im Laufe des Podcasts.
Genau. Wie bist du auf dieses Buch gekommen? Und
durch
warum
hast du dieses Buch geschrieben? Das ist durch eine Empfehlung bei mir reingeflattert. Ich kann, also könnte jetzt nicht mehr genau sagen, durch wen. Es war bei mir gerade das Thema, wie kann ich jetzt noch produktiver sein? Wie kann ich jetzt vielleicht die Aufschieberitis oder das im Fachjargon die Prokrastinierung, wie kann ich das im Prinzip in den Griff bekommen und gleichzeitig Dinge vom Tisch kriegen? Und dann ist mir das vorgeschlagen worden aus meinem Netzwerk und ich bin dadurch, dass ich ein Bücherwurm bin und immer gern neue Bücher mir anschaue, habe ich es durchgearbeitet und habe mir gedacht, wow, also da sind sehr, sehr viele Wahrheiten drinnen. Manche, die ich schon persönlich umgesetzt habe, aber viele, die ich jetzt dann wirklich dann auf die Fahne genommen habe, damit ich produktiver werde. Und ich muss sagen, da viele Ansätze davon sind absolut top und das findet man so nicht in klassischen Zielsetzungsbüchern oder sowas, ja. Also ganz eine andere Welt. Ja.
Ja, das hat mir auch total gut gefallen, weil es ja sich von einer anderen Perspektive dem Thema nähert. Er nennt es ja dann schon auch deswegen Feel Good Productivity. Und was ich total gut finde, und das macht auch nochmal klar, also jetzt mal um so das, was ist die Richtung von dem Buch, ist, er hat ja ein 3x3-teiliges Kapitelsystem.
Ja.
Finde ich mal sehr schön von der Struktur. Und diese drei Hauptteile, es geht immer um Energie. Und das finde ich mal einen schönen Gedanken. Also viel gut, weiß ich gar nicht, ob das der richtige Name ist, aber energetische Produktivität klingt zu holprig, kriegt man schwer über die Lippen. Aber diesen Gedanken fand ich vom Ansatz her total spannend. Der erste Bereich ist eben zu sagen, hey, woher schöpfen wir Energie? Also wenn wir was anpacken wollen, brauchen wir Energie, also woher bekommen wir die? Was hemmt unsere Energie? Das sind wir beim Thema Prokrastination und Co.
Ja,
und das Dritte dann eben, und wie halten wir diese Energie? Und das fand ich so schön, jetzt einfach mal von der Struktur des Buches mit dieser Perspektive auf sein eigenes Handeln und seine eigene Produktivität zu gucken.
Ja, ich muss sagen, das ist auch ein kann ich unterstreichen vom Zugang her, wo er eigentlich sagt, Feel Good Productivity, einer seiner ersten Dinge, die mir dann im Gedächtnis geblieben sind, war ja das Thema dass er, ist er selber Arzt und Wissenschaftler und hat also ganz viel durchforstet, wo kommt das her? Und eine der ersten Erkenntnisse, die auch er gewonnen hat, ist, wenn ich mich gut fühle bei was auch immer ich tue, bin ich produktiver, als wenn ich es nicht tue. Und da wollte er im Prinzip auf den Grund gehen, weil man kann sich ja auch nicht, wie soll ich sagen, ein Kommando geben, fühl dich halt gut. Das geht auch schwer. Aber allein diese Aussage zu sagen, okay, wir wissen jetzt einmal, wenn wir uns gut fühlen, sind wir produktiver, bringen wir mehr weiter, haben wir mehr Spaß auch am Daily Business. Und jetzt stellt sich eigentlich die Frage, wie kann man verschiedene Zugänge finden, um sich gut zu fühlen und wie kann man das umsetzen? Das hat man wirklich gleich am Anfang, hat mich da gleich gecatcht.
Ja, das hat mir auch total gut gefallen. Und man muss wieder dazu sagen, ich weiß gar nicht, hast du die englische oder die deutsche Ausgabe gelesen? Die deutsche. Diesmal habe ich auch die deutsche gelesen. Das ist natürlich wieder ein bisschen amerikanische Übersetzung ins Deutsche, holpert manchmal, aber nicht schlimm, finde ich. Diesmal. Ja. Sehr, sehr gut zu lesen. Aber dieses typisch amerikanische, was ich ja liebe, also alles ist in Geschichten verpackt.
Ja.
Dadurch wird es so schön merkfähig, wobei ich echt auch sagen muss, diese Geschichte hat mich total beeindruckt. Also, dass du als Mediziner im Leben würde ich nicht, oder vielleicht doch, weiß ich nicht, drauf kommen, dass ich dann komplett ja dem Beruf ändere und wechsle, also dann in die Unternehmensberatung gehe. Das fand ich cool. Und das zweite Großartige in dem Buch ist natürlich, also Ich weiß nicht, wie viele neue Studien ich wieder kennengelernt habe, die es auf dieser Welt gibt.
Ja.
Also alles, da merkt man den Mediziner oder den Wissenschaftler, es ist alles immer auch eben mit solchen Studien belegt und nicht einfach nur, ich blubber jetzt vor mich hin und habe mir da mal was Nettes ausgedacht.
Ja, also er bezieht sich, du hast recht, er bezieht sich sehr oft auf Forschungsergebnisse, Feldstudien und Vergleiche und stellt halt diesen Querzusammenhang her, wie kann ich das praktisch in meinen Alltag oder wo immer integrieren, so dass ich selber mehr Spaß am Leben habe, dass ich selber produktiver bin. Und das macht das Ganze natürlich sehr wertvoll, weil das jetzt nicht eine, wie soll ich sagen, eine Philosophie ist, die er sich eben ausgedacht hat, sondern wo er auf ganz breitem Fundament eigentlich eine Haltung erzeugt, wo er sagt, okay, das ist ein Zugang, wie man produktiver sein kann und wie es auch Freude macht.
Ja, genau. Und weil ich habe es jetzt hier vor Augen, gerade am Anfang auch schon, weil du auch das von Glück und Zufriedenheit und was positive Gefühle auslösen, tatsächlich eine Studie, also na, er hat eine Metastudie. Also 225 Studien wurden untersucht und da haben ja dann insgesamt, ich habe jetzt hier die Zahl, 275.000 Menschen dann teilgenommen insgesamt,
Ja,
wo
wow.
eben genau hinterfragt wurde, macht Erfolg glücklich oder ist es oder ist es umgekehrt? Und es ist genau das, was du schon gesagt hast, ne? Je mehr positive Gefühle ich erlebe, desto geselliger bin ich, optimistischer, kreativer und auch leistungsfähiger, habe also mehr Erfolg. Und das ist, finde ich, so schön. Und dann war da noch ein mir noch nicht bekannter Effekt, der Undoing-Effekt. Nämlich, dass tatsächlich, wenn ich positive Emotionen habe, dann machen die Auswirkungen von Stress rückgängig. Also
Richtig,
sich das auch nochmal
genau.
klar machen. Ich bin ja Berufsoptimistin, weiß ich ja immer,
Natürlich.
Leseoptimistin und Co. Also ich tue auch noch was für die Gesundheit. Wie cool ist das denn?
Ja, genau, weil es ja jede Menge auch da wieder Studien gibt, dass wenn du dich ärgerst, wenn du Wut verspürst oder was immer, hat das natürlich extrem negative Auswirkungen aufs Immunsystem, auf die Gesundheit, auf die Lebensqualität. Und der Zugang, den er da hat, wo er sagt, okay, in Wirklichkeit geht es darum, sich öfter und regelmäßiger gut zu fühlen, vielleicht auch ganz gezielt, damit man einfach letztlich auch produktiv sein kann. Das kann man im ganzen Leben dementsprechend machen. Und mir hat dieser ganze Zugang, zum Beispiel ganz am Anfang redet er darüber, über den spielerischen Zugang. Ja. Also, erinnern wir uns, wie wir Kinder waren. Ja. Was haben wir da gemacht? Wir haben gespielt, Fußball gespielt, was immer. Und wenn wir das transferieren könnten in einen Teil unseres Alltagslebens, dann sind wir schon einen Riesenschritt weiter, weil da geht es eigentlich um das Spielerische oder um das Spiel des Produktivseins. Und es geht dann einfach leichter von der Hand und du fühlst dich gut.
Ja, genau. Und da können wir jetzt ja einfach mal in die einzelnen Kapitel so ein bisschen reinspringen. Wie gesagt, der erste Teil, da geht es ja darum, woher bekomme ich meine Energie? Und die drei Unterkapitel heißen dann passenderweise Spiel, Macht und Menschen. Finde ich schon mal sehr cool, hat mich schon mal total neugierig gemacht. Und du hast den ersten Punkt ja schon angesprochen. Finde ich ganz, ganz großartig. Eben dieses, als Kinder, wenn wir spielen, dann kommt hier dieser Flow-Effekt. Kannst du diesen Namen aussprechen von diesem ungarischen
Nein,
Flow-Forscher?
kann ich nicht.
Arcid Csemely.
Ja, dann kann ich nicht. Aber das Wichtige, glaube ich, ist ja, dieser Flow-Effekt, den der da beschrieben hat. Und das, was ja viele mit dem Hier und Jetzt und man denkt jetzt nicht an gestern und an morgen, sondern man ist jetzt da und schaut, dass man einfach wirklich präsent ist. Und das, in dem Flow-Effekt schaukelt sich das dann langsam hinauf.
Genau. Und was da im Buch einfach so gut gelungen ist, dass er dann bei diesem, jetzt in dem Fall eben Spiel, Macht und Menschen, dass er nennt es Experimente vorstellt. Also, er gibt einfach Ideen, Anregungen, was du selber ausprobieren kannst für dich und eben guckst, wirkt das für mich energetisch ja oder nein und wenn nicht, dann lässt du es wieder. Aber so diese, also ich sag mal, ein Blumenstrauß an Angeboten, die ich dann halt für mich mal ausprobieren kann. Und weil du bist ja Österreicher, und ich
Ja.
lebe ja in Österreich. Im ersten Moment habe ich nämlich gedacht, das ist eine Bonbon-Tüte, ne, wie eine Bonbon-Tüte. Und
Ja.
jetzt, ich hoffe, ich kann's, ich krieg's richtig ausgesprochen. Alle Zuhörerinnen aus Österreich mögen mir verzeihen, ein Zuckerl-Sackerl.
Ein Zuckerl-Sackerl, ganz genau richtig. An der Betonung müssen wir noch ein bisschen arbeiten, aber der Begriff ist absolut richtig.
So ist das Buch für mich, ne? So lauter
Ja.
nette Süßigkeiten drin. Es wird einem aber auch nicht schlecht, im Sinne von, man überfrisst sich da dran, sondern man hat einfach so ganz viele Ideen. Und gleich die erste, die ich ganz wunderbar fand. Er sagt bei Spiel, wenn es dir schwer fällt, also wenn du gerade merkst, boah, also irgendwie mit dem Job, das ist einfach anstrengend, dann überleg, wie du selber für Abenteuer sorgen kannst
Ja,
in
für
dieser
Abwechslung.
Aufgabe.
Genau,
Ne?
Abwechslung,
Und
Abenteuer.
genau, und das kannte ich nämlich noch nicht. Da gibt es einen Dr. Brown, der sagt, wenn du Abenteuer erleben willst oder jetzt für dich schaffen willst, es gibt 8 Spielecharaktere
Ja,
und
genau.
du musst für dich einfach mal überlegen, was für ein Charakter bin ich, und das baust du dann in deinen Job ein. Also
Ja.
finde ich großartig. Also ich weiß nicht, ob du im Kopf hast, was du für ein Spielcharakter wärst. Bei
Ja.
mir ist es definitiv Wettkampf und Regie führen.
Ja.
Also ich bin so ein Wettkampftyp im Sinne von, also nicht böse, also ich kann auch verlieren, aber
Ja.
dieses Anreize schaffen und oh, noch ein Punkt mehr gewinnen,
Ja.
oder eben auch Regie führen im Sinne von, hey, ich halt hab die Fäden in der Hand und erzähle eine Geschichte. Also super spannend, darüber nachzudenken, wie kann ich meinen Job mit solchen Elementen anreichern.
Ja, also ich habe eines zum Beispiel bei mir ganz wiedergefunden bei diesen 8 Typen. Eines ist das Erzählen, das ist das andere, Erhalten, Schreiben etc. Also das war zum Beispiel mit mir macht das, ich habe wie das Buch geschrieben habe, also mir hat das einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Das war für mich so eigentlich, es war viel vom Tisch zu kriegen und viel zu recherchieren, aber das Schreiben an sich, und das ist mir immer schon, ich sage mal, seit meiner frühesten Kindheit irgendwo mitgegeben gewesen, das ist etwas, was mir total liegt und vor allem auch Spaß macht. Ja, also meine Lektorin hat eine andere Meinung dazu, aber da hat natürlich einiges korrigiert, aber es hat mich wirklich angetrieben, dieses Schreiben. Also mir ist es überhaupt nicht schwer gefallen, einmal 2 Tage zu blocken und einfach durchzuschreiben. Ja. Und das Regie führen, ja. Ich bin zum Beispiel mit 11 Jahren, weil damals in der Unterstufe Gymnasium hatte ich, wir haben einen Deutschlehrer gehabt, der die guten Schüler insofern belohnt hat, dass er denen die Aufgabe übertragen hat, das Schultheater, das jährliche, zu organisieren und so weiter. Und da war ich fast immer Regisseur und natürlich ein Hauptdarsteller. Und da hat es eins zu Weihnachten gegeben und eins dann am Schuljahresende. Und da bin ich schon ganz früh auf der Bühne gestanden und also das war etwas. Schon allein das zu machen war cool und Freude spendet und dann da unten 100 Leute sitzen zu sehen, weil im Jahresende sind ja alle Schulklassen gekommen im Staffellauf. Das war einfach großartig. Also, und das war für mich zum Beispiel mit dem Nachhinein betrachtet eine Erkenntnis, zum Beispiel das eben das Schreiben. Und das baue ich auch jetzt in meinem Alltag mehr ein, dass ich halt beschlossen habe, den am Blog selber zu schreiben oder selber zu kreieren und nicht den kreieren zu lassen, weil es einfach für mich eine Energiequelle ist.
Ja. Und übrigens für die Hörerinnen und Hörer, dein Buch heißt Der Weg der erfolgreichen Unternehmensnachfolge. Sehr zu empfehlen, gelesen. Wir zwei besprechen es nicht, weil ich rede ja immer nicht mit den Autoren.
Ja,
Haha.
unbedingt.
Aber ich finde vielleicht noch einen Leser.
Aber vielleicht schlagst du mal jemand vor.
Genau. Nee, und da passt es jetzt sehr gut, weil du hast ja genau eine Geschichte, also dein Wissen in eine Geschichte verpackt von einem fiktiv realen Unternehmer, bei dem eben dann so Nachfolgeteam anstehen.
Genau.
Und nur um es jetzt wieder auf seinen Job zu übertragen, den man selber macht, wenn man eben merkt, okay, erzählen ist meine Stärke, dann kann man sich ja überlegen, okay, welche Geschichte erzähle ich mir gerade über das, was ich mache?
Ja.
Und, ne, und dann kann man ja sagen, hey, wenn jetzt ein Alien mir von draußen zuguckt, was würde das über mich wohl denken, wenn ich hier sitze und was weiß ich mache?
Genau.
Genau. Wobei ich dann auch einen Punkt schon gemerkt habe, manche Sachen weiß ich jetzt schon, funktionieren bei mir gar nicht. Weil er hat ja bei Abenteuer bei dem Punkt und spielerisch sagt er, ja, man kann sich auch überlegen, so wie in diesen großen Online-Games, welche Nebenquests, also extra Aufgaben könnte ich noch lösen. Da wüsste ich, ich
Ja.
käme nie zur Hauptaufgabe.
Das kann gut
Dauernd
sein, weil damit die
abwesend.
Reise zum Ziel und dann ist man ständig unterwegs, ja.
Ja,
Und in Summe muss ich sagen, bei mir hat auch der Punkt 8 Bewegung, also Walking, Free Running und so weiter, auch total getriggert, weil ich das auch merke, dass ich war eigentlich nie so ein richtiger Walker oder so, aber je mehr ich bewusst Pausen suche, je bewusst Regeneration suche, desto eher bin ich draufgekommen, dass es das ist. Ich war aber viele Jahre begeisterter Golfspieler. Das hat mir auch Spaß gemacht, aber ist nicht dieselbe Qualität, als zu sagen, okay, ich gehe jetzt eine Dreiviertelstunde in den Wald, der da vor unserem Wienerwald ist ja da vor unserer Haustür, und kriege einfach den Kopf frei, indem ich mich bewege und weder Musik höre noch telefonieren noch sonst, also nur einfach bei mir bin. Ja, das ist etwas, was ich jetzt sehr stark in meinen Alltag eingebaut habe, weil Bewegung in der Natur. Und das hat auch einen ganz wahren Hintergrund. Es ist für mich die Bewegung am Laufband im Fitnessraum nicht dasselbe. Ja, das ist zwar Schritte, ja, und Anstrengung, aber das ist nicht dasselbe wie draußen herumzugehen und einfach die Geräusche der Natur aufzunehmen und unterwegs zu sein, also in Bewegung zu sein, buchstäblich.
Das kommt, glaube ich, bei Energie bewahren auch nochmal das Thema, aber ich finde, das kann man an der Stelle gleich mal mit einfließen lassen,
Ja.
dass eben genau Natur eine unglaubliche Rolle spielt im Energiegewinnen und Behalten. Und jetzt in Anführungszeichen, irgendwo hat er, glaube ich, geschrieben, es reicht schon, wenn du dir ein Meeresrauschen anhörst. Du musst nicht am Meer sein, aber ich empfehle
Natürlich.
trotzdem, am Meer ist es schöner.
Eindeutig, also weil da kommen ja die Gerüche dazu und vielleicht die Temperatur die
Ja.
richtige. Aber ich muss schon sagen, es ist schon das kann ich zum Beispiel von mir erzählen, ich habe mir so eine Meditations-App zugelegt, wo ich zum Beispiel, wenn ich am Abend das Bedürfnis habe, weil ich merke, ich bin noch ein bisschen wach vom Tag oder sowas, dann schalte ich mir oft so ein Wasserfallgeräusch ein oder sowas. Also, und allein dieses beruhigende Plätschern vom Wasser oder diese Wellen vom Meer, die ja original aufgenommen sind, das ist schon lässig. Natürlich
Ja.
ich würde auch viel lieber am Meer wohnen als mein Held, der das Glück hat, 6 Monate am Meer zu sein, um sich zu regenerieren.
Was mir dabei einfällt, also ich weiß, ich glaube, es ist in Kanada tatsächlich, bekommst du Spaziergehen auf Rezept ausgeschrieben.
Tatsächlich.
Also als medizinische Therapie finde ich
Okay.
großartig. Inklusive in dem Zusammenhang habe ich das gelesen, als wir mal in Kanada waren. Du bekommst dann vom Arzt auf Rezept den Eintritt in die Nationalparks.
Wow.
Das finde ich so gut.
Ja, das ist
So
aber
eine tolle
brutal.
Idee.
So sollten wir in unserem Gesundheitssystem einmal
Ja,
vorschlagen. Wir hätten
ja.
ja genug Wälder dafür.
Ja, aber die kosten ja keinen Eintritt. Also da muss man dann gucken,
Ja,
wo
oder
löst man dieses
Nationalparks.
Rezept ein?
Ja, Krümmler Wasserfälle, Nationalpark Hohe
Ja,
Tauern. Also da
stimmt.
würde uns schon ein bisschen was einfallen.
Ja, genau. Was mir jetzt noch einfällt, wir waren die letzten 2 Wochen auf Delfinetour und die eine Steuerberaterin hat auch erzählt, sie macht jetzt ihre Mitarbeitergespräche im Gehen mit Spaziergängen. Und das finde ich
Großartige Idee.
auch so eine schöne Idee, weil das genau dieses, okay, ich kenne oft von Steuerberatern, dann erzählen die so, ah, am Anfang des Jahres, jetzt muss ich wieder Mitarbeitergespräche führen. Das ist immer so zäh und irgendwie den Mitarbeitern fällt ja nichts ein und so. Also die haben gar keinen Bock drauf, merkt man schon. Also wo ist dann da die Energie? Und einfach dieses, hey, und wir arbeiten eben nicht eine Checkliste ab, irgendeine Frageliste, sondern gehen, also ich hab ihr dann geschrieben, das sind dann Gespräche. Aha.
Das ist eine Wortkreation, das muss man schützen lassen. Ja, aber das ist etwas, was du natürlich bei so einer Art der Gesprächsführung hast du ja gleichzeitig nicht nur die Natur, die dir gut tut, sondern du gehst gemeinsam ein Stück voran
Ja.
und bewegst dich im Gleichklang weiter. Und das, was da unterschwellig mitkommt, ist ja dann viel wichtiger als das, was man bespricht. Ja, und viel bedeutungsvoller und stärkt die Bindung und so weiter. Also eine großartige Sache. Ich kenne einen Coach, der nennt das, der macht das in seinen Coaching-Gesprächen und der nennt das Walk the Talk. Da bucht halt da bucht der Kunde bei einen Walk the Talk, dann sind sie 2 Stunden im Wald unterwegs oder 4, je nachdem, was sie vorhaben. Ja. Und finde ich eine großartige Sache.
Genau. Da kommt er jetzt wieder, wenn wir aufs Buch zurückschauen. Kommt ja quasi Spiel und Mensch zusammen.
Ja.
Ne? Weil woher bekommen wir Energie? Das ist ein weiterer Punkt. Ist ja dann, wenn wir miteinander was machen, wenn Menschen zusammenkommen und das auch sich immer bewusst zu machen auf der einen Seite und sich aber auch klar zu machen, mit welchen Menschen umgeben wir uns besser nicht.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe im Laufe meiner letzten sicherlich 10, 15 Jahre ganz massiv ausgesiebt, ja, weil Energiesauger sind halt etwas, mit denen ich mich nicht mehr umgeben möchte.
Ja.
Andererseits, wenn du es da anschaust, ja, wenn wir sagen, unter Menschen kriegen wir Energie und das ist halt vielleicht in Österreich der Heurige und das Glasl Wein und dieses Quatschen und miteinander Smalltalken. Was passiert denn sehr oft, wenn du heute Berufstätige oder Unternehmer, die voll im Stress sind, die streichen genau diese Dinge als erstes weg. Die streichen diese Dinge weg, nehmen sich für sich keine Zeit mehr, arbeiten noch länger und wundern sich, warum sie im Laufe der Zeit immer mehr Stress aufbauen und diese energiebringenden Sachen, die halt das Etikett haben, ist nicht produktiv, ja, arbeitet keine Checkliste ab.
Ja. Ja.
Ich bin oft zu Lasten der Gesundheit letztlich gestrichen.
Ach, es sind so viele Dinge da drin. Wenn man nochmal, wir sind ja noch im Kapitel 1, ne? Muss man sagen.
Da lasse ich mich auf dich, da bist du da. Ich habe das nicht so mit den ganzen Kapiteln und so weiter auf.
Ja, das macht ja immer meine Struktur beim Vorbereiten, das ist ja auch wunderbar. Ja. Und dann lassen wir uns ja einfach immer treiben, das ist das Schöne. Er hat noch einen ganzen Bereich, der dann auch sich mit dem Scheitern beschäftigt und wie man durch einen Perspektivwechsel das Scheitern zum Energiebringer macht. Den Gedanken fand ich wirklich wieder sehr schön. Also mit dem beschäftige ich mich ja schon lange. Dieses Fehlermanagement, wo dann immer, nee, Fehler darf man nicht sagen, weil bla bla.
Ja.
Aber da sind ein paar so schöne Gedanken drin, weil er erstens sagt, wir lernen von anderen und bekommen Energie, wenn wir sehen, da hat es schon einer geschafft. Oder da ist einer gescheitert und hat es dann noch geschafft. Ne? Dieses, ich sag mal, im klassischen Sinne ein Vorbild bekommen, dass es funktionieren kann. Das finde ich ist super wichtig.
Ja, oh ja, das ist dieser Role Model Gedanke, wo man sich eben an anderen auch orientieren kann. Und wo man an Living Proofs eben auch sieht, das Scheitern hat da dazugehört. Weil es ist leicht gesagt, nicht im Leben gehört Scheitern dazu und so weiter. Aber wenn man in dieser Situation drinnen ist, wo man sich komplett des Versagens bewusst wird oder zumindest das aufbläst innerlich, was es ja vielleicht in der Wirklichkeit gar nicht ist, wenn man sich da bewusst machen kann, dass man da eigentlich die Voraussetzung hat, um den nächsten Durchbruch zu erzielen, wenn man das schafft, da hereinzubekommen, dann ist das ein Riesenfortschritt. Und was mir da in dem Zusammenhang, was ich mir aufgeschrieben habe, war das Thema, weniger Ernst an den Tag zu legen, sondern Ernsthaftigkeit und zu sagen, okay, wie kann ich mit Leichtigkeit ernsthaft arbeiten? Dann kann ich das auch anders sehen, als wenn ich nur den sag ich mal, tödlichen Ernst an den Tag lege. Und da bringt er das Beispiel, dass er sagt, okay, wir erinnern uns alle wahrscheinlich an Situationen im Leben, wo ein Spieleabend war in Gesellschaft. Und wenn einer nur gewinnen wollte und wenn er dann, ich sage mal, durch seine Stimmung die Gesellschaft zusammenbrechen lässt, dann macht es auch keinen Spaß mehr. Dann will mit ihm auch keiner spielen. Und da sagt er, das ist ernst, den wollen wir nicht, aber ernsthaft wollen wir schon sein, weil wir wollen die Regeln einhalten, wir wollen alle das gleiche Playbook haben. Aber das Ganze halt ernsthaft ja, aber mit einer Leichtigkeit durchtauchen und dann kann man es genießen.
Ja. Genau. Und da fand ich ziemlich bemerkenswert, das wusste ich nicht. Er bringt an einer Stelle Adele als Beispiel, die offensichtlich panische Angst vor Auftritten hatte.
Ja, kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Das ist unglaublich.
Das ist unglaublich. Und dann erzählt er eben, mit welchen Methoden sie es schafft, dann diese Angst zu überwinden. Und das ist genau dieses. sie stellt sich vor, sie ist eine bessere Version von sich selbst.
Genau.
Also entweder sie nimmt eine Figur an, also irgendeine Heldinnenfigur, oder einfach nur, die Frage wird irgendwo geschrieben, die gefällt mir total gut. Wie würde die Situation aussehen, wenn ich dabei richtig selbstbewusst wäre? Und sich das visualisieren, also sich die Situation einfach mal vorstellen, und dann passiert ja genau das, was unser Hirn so gut kann. Es visualisiert etwas und damit wird es für uns zur Realität. Also
Genau.
dieses
Genau.
Fake it till you make it
Ja.
Motto.
Also das ist
Sehr
der
spannend.
Ansatz, der mir wahnsinnig gut gefallen hat, speziell durch das Beispiel mit der Idalia sehr, sehr gut merkbar, wo du einfach dir die Frage stellst, okay, welche Person, die ich kenne oder welches, wenn es jetzt eine reale Person wäre, würde diese Situation mit Eleganz meistern können. Und wenn man dann dieses Bild vor Augen hat, und das kann ja auch ein Superheld sein, ein Comicheld oder so, und wenn man sagt, okay, jetzt schlüpfe ich in diese Rolle und gehe dann als das Wonder Woman hinaus auf die Bühne mit diesen und diesen Eigenschaften, dann ist plötzlich die ganze Nervosität weg und ich kann aber dann auch relativ einfach wieder diesen Rollenwechsel in die private Person machen. Und ich glaube, das ist, wenn man sich das bildlich vor Augen führt und verinnerlicht, dann entsteht schon ein starkes Bild, mit dem man solche Situationen gut lösen kann.
Ja, genau. Also das ist der eine Perspektivwechsel, den er da aufzeigt, den ich super gut finde. Und der zweite Perspektivwechsel, den ich auch total gerne mag, ist dieses, ich wusste nicht, dass es im Japanischen eine Bezeichnung dafür gibt, der Shoshin-Ansatz. Das meint, das ist eine geistige Verfassung, wo wir an alles ganz neugierig herangehen, unvoreingenommen und demütig wie ein Anfänger. Und das finde ich eine so schöne Einstellung, weil Anfänger, schreibt er dann auch, als Anfänger gestehst du dir ja Fehler zu. Da weißt du ja, das kann ich noch nicht können. Das heißt, du hast gar nicht den Stress, wenn du einen Fehler machst. Oh mein Gott, das hätte mir nicht passieren dürfen, sondern diese Haltung und Shoshin, schöner Name noch dazu,
ja, voll.
Finde ich das sehr hilfreich, wenn man einfach sagt, in einem anderen Buch vom In das Anzett habe ich das gelesen, verhalten wir uns doch besser alle wie professionelle Amateure.
Ja, schöner Vergleich.
Passt perfekt an der
schöner
Stelle.
Vergleich. Weil das befreit uns im Prinzip von dem Ansatz, den wir sehr oft erliegen, speziell als Experten und Autoritäten, Führungspersönlichkeiten, wo wir sagen, wir dürfen keine Fehler machen oder das musst du doch können. Und mit so einer spielerischen Neugier, mit einer Leichtigkeit, es wie eine Entdeckungsreise zu betrachten, dann kommst du auf ganz andere Dinge und hast plötzlich die Aufgabe erledigt, eigentlich ohne sie zu merken und hat sogar Spaß gemacht.
Genau. Eins muss ich, weil da habe ich so gelacht. Das hat jetzt gar nichts mit diesem Shoshin und so zu tun,
ja.
Aber er hat ein Beispiel drin von einem, der User auf Reddit, glaube ich, diskutieren sie da, der heißt Filet of Fish 1066, allein.
Stimmt, ich kann mich an diese Geschichte erinnern, ja.
Ist so gut. Ich weiß nicht mehr, wie sie ihm draufgekommen sind, aber der hatte einen ultra langweiligen Job, also wirklich einen ultra langweiligen Job. Keiner hat ihm aber zugehört und dann dachte er sich, okay, was mache ich damit? Dann hat er ein halbes Jahr, er hat immerhin ein halbes Jahr gebraucht, hat er sich ein Programm geschrieben, das seinen Job erledigt, und er hatte nichts mehr zu tun, weil das Programm den Job erledigt hat, und hat sechs Jahre lang in dieser Firma gearbeitet, ohne dass es jemand gemerkt hat.
Also das ist schon ein Meisterstück, ja, aber das zeigt natürlich auch, wie Systeme fehleranfällig sind, die vermeintlich etwas kontrollieren, was nichts kontrollierbar ist.
Aber jedenfalls im Buch soll das jetzt nicht als so machen wir das künftig, wir lassen uns unsere
ja.
Aufgaben von der Maschine machen, sondern eigentlich ist eher die Idee zu sagen, hey, such dir besser einen anderen Job, mit dem du Spaß hast, anstatt jetzt irgendwie Tage,
ja.
Jahrelang gelangweilt
ja.
zu sitzen. Was ja Wahnsinn ist. Da wollte ich dich fragen, weil er bringt mehrfach Beispiele, wo er sagt, das hat er auf Reddit gefunden.
Ja.
Also ich kenne Reddit vom Namen her, aber hat es in Deutschland und Österreich eigentlich eine Bedeutung?
Nicht, dass ich habe das erste Mal kennengelernt, ja, muss ich sagen.
Ja. Ja.
Also ich wüsste nicht, dass das bei uns irgendwie es gibt wahrscheinlich auch da eine Community, kann schon sein.
Ja.
Aber
Aber
Ja,
also,
süßes
ich habe mir
Nein.
mal überlegt, ob das irgendwie stattfindet hier, aber offensichtlich ist was sehr Englischsprachiges, glaube ich. Ja, wo ich noch hin muss, unbedingt, wir sind immer noch im ersten Kapitel, mal schauen, ob wir überhaupt noch zu 2 und 3 kommen, aber es macht ja nichts mehr. Es ist dann umso mehr.
Die Hörerinnen werden gespannt sein. Was ist denn das für ein Buch? Das muss ich mal sofort zulegen.
Genau, können wir auch sehr empfehlen. Nee, und zwar im Thema Menschen gibt es, das finde ich auch sehr schön, waren wir ja schon gerade bei den Energieräubern und Energiegebern. Das nennt sich in der Wissenschaft, wusste ich auch nicht, relationale Energie. Also wie wir im Miteinander, in Beziehungen, Energie geben und empfangen. Und da fand ich es ein tolles Beispiel, das kannte ich auch noch nicht. Es gibt eine Website, eine Community, die heißt Writer's Hour, also die Autorenstunde. Und da kannst du dich einloggen, wenn du jetzt eben selber schreibst. Das sind lauter Autoren drin, die sich einfach gemeinsam verabreden auf 1 oder 2 Stunden und Silent Coworking machen. Also du weißt einfach, da sitzen noch 100 andere, die schreiben genauso wie du an einem Buch gerade eben. Es wird gar nicht gesprochen über das Buch, sondern es geht nur darum, dass man die 2 Stunden gemeinsam arbeitend verbringt. Das ist so großartig.
Ja, und vor allem ist es in einer, ich glaube, also A ist es eine Sache, die für dich eine gewisse, für ein Projekt, sagen wir, du hast ein Projekt, ein Buch oder ein Magazin, was immer du machen musst, schafft es für dich eine gewisse Verbindlichkeit und gleichzeitig auch das Gefühl, dass du nicht allein gelassen bist, weil du ja siehst, aha, andere arbeiten auch dran. Ja. Und das ist, ich kann mich erinnern, in der Zeit, wo Covid und nur mehr Homework und so weiter war, sind solche Projekte entstanden. Mit einem, wo ich am Anfang mal gedacht habe, na Moment einmal, also ich wähle mich da ein, ich arbeite 3 Stunden an irgendwas und keiner redet mit niemandem, was soll das für einen Sinn machen? Aber jetzt nach diesem Buch verstehe ich es, weil auch das Gefühl eines Miteinanders entsteht und einer Verbindlichkeit, wo du sagst, ja, das ist halt, ich bin dann halt jeden Tag von 1 bis 2 und schreibe meine 3 Seiten an einem Buch und weiß dann, ich habe gleich meine Zeit geblockt, sinnvoll.
Ja, und schreibt er dann ja auch, also es ist erstens dieses verbindende Gefühl, ich bin nicht alleine und quäle mich, sondern andere auch. Und natürlich entsteht dann aber, er nennt es, warte mal, das habe ich hier stehen, das Helper's High, dass man dann auch anfängt, natürlich sich zu interessieren, woran schreibst du denn überhaupt? Also ganz, ganz still bleibt man ja nicht. Und auf einmal erzählt jeder von seinem Projekt und du kriegst eine ganz andere Verbindung mit diesen Menschen, mit denen du eigentlich nur stumm gearbeitet hast. Und das pusht wiederum dein Energielevel. Also ich finde das so ein sehr, sehr großartiges Konzept.
Absolut, ja. Vor allem in einer Zeit, wo heute schon sehr viele gewohnt sind, sich irgendwo online reinzulocken und eben nicht mehr körperlich in einer Firma zu sein oder als Berater oder als Dienstleister. Ich finde gerade für Selbstständige oder so ist es eine Riesensache, weil du einfach dann eine Möglichkeit hast, dich in einen Pool von Gleichgesinnten zu begeben und dir das einfach einen anderen Rahmen gibt, auch einen anderen mentalen Rahmen.
Ja, und das ist was, weil wir diskutieren das relativ häufig dann auch bei uns im Netzwerk mit den Steuerberaterinnen und Steuerberatern, wie die immer sagen, ja, die Mitarbeiter wollen ja zurück ins Büro, die wollen ja das Miteinander. Kann ich total verstehen. Und dann auch immer sowas kommt, wie es ist ja so schwer, jemanden zu integrieren, wenn der aus dem Homeoffice arbeitet. Und ich glaube sehr, dass so ein institutionalisiertes Coworking genau das überwindet. Wenn ich sage, ich habe eben 2 Mitarbeiter, eine sitzt im Büro, eine zu Hause, und die haben bestimmte gemeinsame Arbeitszeiten, wo einfach die Chatfenster offen geschaltet sind. Es geht nicht darum, dass man redet, sondern einfach nur, ich weiß, wie wenn man zu zweit in einem Büro sitzt, quatscht man ja auch nicht den ganzen Tag. Man muss ja was entschaffen, ne? Und
Ja,
das
also
kann
es reicht dann, wenn das Chatfenster offen ist und du sagst, okay, jetzt ich habe mal diese 10 Belege abgearbeitet und jetzt hole ich mal ein Glas Wasser oder sowas und der andere kann darauf antworten. Das ist eine Möglichkeit, in Verbindung zu sein, obwohl man körperlich nicht im gleichen Büro sitzt, natürlich.
Ja, genau. Nee, finde ich super spannend. So, wir versuchen jetzt mal auf Kapitel 2 zu kommen. Oder hast du noch was aus dem ersten Bereich, den du
Das
da?
haben wir schon sehr, sehr ausführlich beschrieben.
Weil im zweiten geht es dann ja darum, Energieblockaden zu lösen. Also zu
Ja.
gucken, dieses ganz klassische Prokrastination, Aufschieberitis. Und da musste ich sehr lachen, weil das kenne ich auch. Er steigt eben so ein mit, ja, also Aufschieberitis wird immer eben gesagt, es liegt halt dran, dir fehlt die Motivation. Du musst dich mehr motivieren und
Ja,
irgendwie.
stimmt.
Und
Ja.
dann sagt er, ja, totaler Schwachsinn. Es geht nicht darum. Und das hat mich erinnert, meine Kollegin die Cordula, ihre liebe Mutter, inzwischen verstorben, war Lehrerin. Und wenn die Kinder zu Hause Schulaufgaben machen sollten, und wurde halt immer gerne mal gejammert, so nach dem Motto, boah, ich habe keine Lust, ich habe keine Lust. Und die Antwort ihrer Mama war halt, dann machst du es halt ohne Lust. Es geht
Und sehr
nicht
oft kommt die Lust dann halt, muss man sagen, wenn man, je näher man dem Ende kommt.
darum. Genau. Wobei, ein bisschen muss man sagen, mit seinem ersten Kapitel, woher hole ich mir die Energie? Und gerade beim Spielerischen und dem Menschen, das hat schon sehr viel mit Lust und Motivation zu
Oh
tun.
ja, natürlich, natürlich. Und da im Prinzip also ich glaube, die große Erkenntnis aus diesem Kapitel ist, was er in den Spielen beschreibt, dieses entweder das Spiel oder den Wettkampf, die Entdeckungsreise oder das Regie führen. Wie kann ich so ein Element in einen Packen an Tagesarbeit hinein spielen, den ich wegbringen muss und der mich grundsätzlich einmal nicht gerade antörnt, allein dieses spielerische Element reinzuziehen, führt eben dazu, dass du mit einem anderen Ansatz rangehst und dann kommen eben diese guten Gefühle, die du damit verbindest und plötzlich ist es nicht mehr ein Packen Arbeits-Tagesgeschäft, sondern du verbindest das mit einer spielerischen, energiegebenden Tätigkeit oder mit einem Ansatz. Und das ist etwas, was natürlich eine sehr coole Erkenntnis ist.
Ja, genau. Und da hat er in deinem Buch übrigens bewundernswert, du hast mehrere Akronyme drin, das liebe ich ja, also immer so
Oh,
dieses
Dankeschön.
aus den Anfangsbuchstaben und dann macht man was draus. Ich nenne mich ja bekennende Akronymikerin, weil ich das so
Okay,
gerne mache.
sehr
Und da hat er in dem Kapitel eben auch so, ich weiß nicht, sechs auf einen Schlag oder sowas. Da geht es um
Ja.
dieses smarte Ziele, ne? Kennt
Ja,
jeder.
das war mein Lieblingskapitel oder eines meiner
Ja,
Lieblingskapitel, muss ich sagen.
genau. Weil er sagt, so dieses, also kennen wir alle, spezifisch messbar, abgestimmt, realistisch, terminiert. Zack, muss es
Ja.
sein. Und dann sagt er zu Recht, ich kenne das auch, ja, und dann hast du dir ein ganz großartiges, smartes Ziel genannt und kriegst es trotzdem nicht
Ja,
umgesetzt.
genau. Weil, und das ist das, was da schon super herausgearbeitet ist. Und das muss ich sagen, ich bin ja auch als Selbstmanager gewesen. Ich bin lange Jahre schon Berater. Und es gibt ganz viele Erfolgsratgeber und so weiter, die sagen, naja, was macht Menschen erfolgreich? Dann, die haben Ziele. Und da muss man aber sagen, ja, meine Erkenntnis ist, die Unerfolgreichen haben auch Ziele. Das ist scheinbar nicht der Punkt. Und das, was er da sehr schön herausarbeitet ist, ist, dass du ein Ziel, wenn du es jetzt smart definierst, dann hast du es, hast dann vielleicht auch den Haken drunter, ich habe es gemacht, aber das bringt dich keinen Schritt nach vorne. Und das, was er da herausarbeitet, ist im Prinzip zu sagen, na gut, ich brauche jetzt mal ein Ziel, ja, das sollte auch definiert sein und irgendwie konkret und nachprüfbar. Aber es sollte letztlich mir klar sein, es ist ein Rahmen, ja, dass ich mal sage, ja, ich muss jetzt einmal entscheiden, ich bin da in Wien und ich möchte nach Paris und nicht nach Moskau. Also dass die Richtung einmal stimmt. Und dann geht es aber darum zu sagen, und bringt das sehr schön mit diesen Nice-Zielen in Zusammenhang, weil das sind Resultate entstehen durch Handlungen. Und wenn ich die Handlungen steuere, kommen die Resultate irgendwann. Aber wenn ich nur wenn wir jetzt das Abnehmziel hernehmen, 3 Kilo am Ende des Monats weg, ich mache aber nicht klüge Ernährung und ich mache nicht Bewegung, ich mache nicht auf Fitnesstraining, dann wird am Ende des Monats vielleicht sogar 1 Kilo mehr drauf sein. Und das
Genau.
arbeitet das sehr schön raus und man sieht, dass das so ein über Jahrzehnte eingeführtes Thema wie diese Smart-Ziele eigentlich ein völlig fehlinterpretiert sind, weil sie sind nötig, aber sie sind nicht das Instrument, das mich zum Ziel bringt. Und
Genau,
das
genau.
arbeitet das schön raus.
Perfekt, weil das kann man jetzt super an dem Beispiel machen. Er nennt sein Akronym ist ja NICE.
Nice, ja genau.
Und N steht für Near Term, also kurzfristig.
Ja.
Input-based also input-orientiert, controllable, kontrollierbar und energizing, energiespendend.
Genau.
Und wenn man es wirklich jetzt nochmal an dem Beispiel mit, mache ich smart mit, am 31. Mai habe ich 3 Kilo abgenommen oder wiege ich XY, so muss man es ja sagen, sagt er, naja, das ist zwar schön und gut, aber es bringt dich nicht zum Handeln. Und das nice Ziel würde lauten, jeden Tag gehe ich 10 Minuten spazieren oder sowas. Ne? Also wo ich mir einfach die Handlung überlege, die dazu führt zum gewünschten Ergebnis und nicht das Ergebnis.
Ja.
Das finde ich den Klickgedanken an der Stelle.
Ja. Also für mich war zum Beispiel jetzt da, kann ich ganz konkret sagen, ich habe jetzt also für mich ist das Thema Gesundheit und Fitness das große Jahresthema. Das habe ich beschlossen am Jahreswechsel, gemeinsam mit meiner Frau auch. Und ich habe mir jetzt das erste Mal, weil auch in Vorbereitung von dem Podcast bin ich mir nochmal meine Unterlagen durchgegangen, ich habe mir jetzt am Wochenende das erste Mal ein Nice-Ziel gemacht für meine Gesundheit und Fitness. Und da stehen halt Dinge drauf wie, viermal in der Woche 15 Minuten walken und am Abend fünfmal in der Woche eben keine Kohlenhydrate, keine Desserts. Und an den restlichen Tagen mache ich halt zumindest ein Yoga oder ein Kurztraining so für 20 Minuten oder sowas.
Ja.
Und es gibt einen Ausnahmetag, den habe ich von einem Triathlon-Trainer gelernt, wo ich gesagt habe, das ist auch wichtig, dass man sich nicht komplett kasteit, ja, weil dann ist, und das macht es sehr schwer.
Ja.
Wenn man so ein Messziel sich anschaut, das ist ganz wichtig, das, was du ganz am Anfang ja schön übersetzt hast mit und gezeigt hast, near term. Alles, was wir zu lange, was zu weit weg ist, ist der Bonus dessen, was wir kriegen können,
ja.
Der ist für uns nicht greifbar. Da ist der Bonus der Stücke Schokolade heute Abend viel interessanter als zu sagen, ich habe in einem Jahr 15 Kilo weniger und fühle mich dann vielleicht besser.
Ja.
Und dieses near term ist dann etwas, wo ich für mich gesagt habe, okay, ich brauche ein 4-Wochen-Ziel, ich brauche ein 8-Wochen-Ziel. Ziel und ein 12-Wochen-Ziel, habe aber die Maßnahmen als nice formuliert und diese Maßnahmen hake ich jeden Tag ab oder mache mir immer Bemerkungen, wenn ich was nicht geschafft habe, damit ich das auch nachvollziehen kann. Ja, und das, ja. Das macht auch viel mehr Spaß. Also es macht jetzt überhaupt Spaß. Also,
ich will mal machen das gemeinsam.
Ich will 3 Kilo abnehmen. Ja, das ist,
nee. Ja? Quatsch, genau. Und ihr macht es ja auch noch gemeinsam, das heißt, ihr habt dann auch noch das Menschen, das Beziehungsverhältnis. Und da fällt mir ein, das ist dann im dritten Kapitel drin, aber das passt auch nochmal sehr gut dazu. Er hat einmal ein Experiment, eine Idee, das nennt er das Energieinvestitionsportfolio.
Ja.
Finde ich sehr cool, sehr cool den Gedanken, weil es genau dieses langfristige und kurzfristige gegenüberstellt. Ich überlege mir mal in der Liste A, was habe ich für Wünsche, wirklich so große Ziele und Hoffnungen, Ambitionen. Und in Liste B schreibe ich mal rein, was mache ich diese Woche?
Klingt dafür. So
voll schön. Und dann, also erstmal nur, was habe ich diese Woche auf dem Zettel? Und dann schaue ich mal drauf und überlege mir, und was von den Sachen, die ich in dieser Woche mache, zahlt auf das Ziel ein, auf das Große.
Genau.
Ich glaube, wenn man das mal ehrlich mit sich macht, dann weiß man oftmals, warum manche Wochen so deprimierend sind.
Ja, ja. Also ich kann zum Beispiel, original passiert jetzt durch diese Ambition des Nice-Ziels. Bei mir steht ja dann drauf, was er sich 50 Minuten Daily Walk, also ne,
ja.
Führt das dazu, dass ich in der Früh, wenn ich mir den Kalender anschaue, schon dann sehe ich auf das Nice-Ziel, denke ich mir, wann mache ich denn? Weil wenn er nicht eingeteilt ist und ich nicht einen Termin dafür habe, dann ist die Chance, dass ich ihn mache, natürlich auch nicht sehr groß.
Ja.
Und da siehst du, dass du in Wirklichkeit sagst, okay, wenn ich die Handlung steuere, kommt ein Resultat. Und natürlich gibt es Tage dann so wie gestern, da ist es aus 1000 Gründen nicht gegangen. Aber dann weiß ich, aha, ich möchte diesen einen Tag, den ich verloren habe, am Samstag nachholen. Also man steht diese gleichen 15 Minuten dort. Und ich habe für mich ein Commitment für diese eine Woche, die ich gut überschauen kann.
Ja, ja. Genau. Und da bringt er auch nochmal super schöne Beispiele, wie man damit umgeht. Also mit diesem, was mache ich jetzt eigentlich gerade? Und da ist ja das Nein-Sagen ein großes Thema.
Oh ja, das hat mir auch gut gefallen.
Das hat mir super gut gefallen. Und da bringt er eine Idee einer Bekannten oder hat er wo gelesen, weiß ich jetzt gar nicht. Aber das habe ich noch nie so vorher gehört, aber das finde ich ganz großartig. Weil wir ja immer in Gefahr laufen, okay, wenn jetzt jemand was von mir will, ne? und sagt, du kannst mir da helfen, ich brauche das bis in 6 Wochen, also ich brauche das
Ja.
gar nicht jetzt, dann ist man ja immer geneigt dazu, ja zu sagen, weil man denkt, man hat ja so viel Zeit.
Sind
Nur
eh noch 6 Wochen.
sind ja noch 6 Wochen, aber wir alten Prokrastinierer wissen, dass das nicht
Das wird
stimmt.
nicht so sein.
Und diese Frage, die sich diese Kollegin da stellt, heißt einfach, würde ich das bereitwillig tun, würde ich diese Aufgabe übernehmen, wenn es bis morgen zu erledigen wäre?
Ja,
Super gute
wirklich
Frage.
ein hervorragender Ansatz, weil auch da das Thema reinkommt. Also wir glauben irrtümlicherweise, dass wir, wenn wir heute in 6 Wochen am Kalender schauen, dass dort natürlich viele Termine gar nicht da sind, weil sie noch nicht vereinbart sind. Und dann sagen wir, ja, machen wir schon, ja. Und das ist vielleicht ein Tag Arbeit, vielleicht auch nur ein halber. Aber bis denn dieser Tag gekommen ist, ist der Kalender auch gefüllt.
Genau.
Und allein diese Fragestellung hat mir gut gefallen. Und das Zweite, was aus meiner Sicht da wirklich dazu wichtig ist, wo er sagt, okay, triff eine klare Entscheidung. Also der Ansatz ist, na klar oder nein.
Ja.
Das, nicht, ja, das wird schon, sondern na klar mache ich oder nein. Und allein, wenn man, und da gibt es ja doch sehr viele Untersuchungen darüber, dass Erfolgsmenschen halt sagen, die Kunst besteht, im Nein zu sagen, weil sonst pickst du ganz viele Dinge, die nicht auf deine Ziele, auf deine Wünsche oder was immer einzahlen. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Das verwende ich auch jetzt in den Coachings drinnen, wo ich den Kunden dann einfach zur Entscheidung hinführe, weil ich sage, okay, wir brauchen jetzt einmal entweder, na klar, ja, ist sonnenklar, wollen wir machen, oder ein Nein. Weil ein Dazwischen ist ja auch irgendwo ein Nein. Ja, mit der Illusion, dass wir schon was machen werden. Das
Genau,
hat mir
klar.
wahnsinnig gut gefallen, ja.
Ja. Also da kommen noch sehr viele Sachen. Ah, doch, eins muss ich noch an den Rand, dann hör mal auf, damit auch unsere Hörerinnen und Hörer noch Lust haben zum Weiterlesen. Eins, wo ich noch so lachen musste. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das stand. Ah ja, das hat er in einem Reddit-Thread gelesen, tatsächlich.
Okay.
Wie eng man mit jemandem befreundet ist, zeigt sich daran, wie sauber das Haus sein muss, damit diese Person zu Besuch kommen
Ja,
darf.
das war großartig.
Ja, ich musste das richtig.
Toleranzgrenze.
So, ah,
Ja,
großartig.
das war, muss ich sagen, auch ein wunderbarer Vergleich, weil damit ja auch gezeigt wird, wo du jetzt, sagen wir mal, toleranter bist oder vielleicht irgendwo weichere Grenzen hast. Und was mir zum Beispiel noch ein großes, weil es für mich lange Zeit ein Thema war, möchte ich ein Schlagwort noch rausbringen, und wo er sagt, Pausen sind keine Vergünstigung, sondern sie sind eine Notwendigkeit. Weil gerade wenn man jetzt Karriere getrieben ist im Management, oder also in meinen vielen Managementjahren war das genauso noch, dass du einfach sagst, okay, Pause ist unproduktiv, ich mache weiter und brenne dabei im schlechtesten Fall sogar aus, so wie es auch mir gegangen ist. Ich habe meine Autoimmunkrankheit zugezogen in dieser Phase und daraus Gott sei Dank gelernt. Wo er das Beispiel bringt vom LeBron James, diesen Ausnahme-Basketballer, weil er sagt, er kann mit 37 km/h rennen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Aber der rennt in seiner Größe 37 km/h. Und sagt er, wenn er sich anschaut, hat es jemanden gegeben, der die Untersuchung gemacht hat, wenn du mindestens 20 Minuten am Court bist bei Matches, hat er über alle Basketballspieler das drüber gezogen, ist der LeBron James einer der langsamsten in der Durchschnittsgeschwindigkeit. Das heißt, er kann Vollgas geben und schlendert dann aber zwischendurch drüber, wo er sich die Energie wiederholt, damit er dann wieder sprinten kann. Und das hat mir so gut gefallen, weil er auch über Blockzeiten, Schrägstrich Arbeitssprints spricht, wo, und das merke ich an mir selber, seit ich so mit diesen Sprintzeiten arbeite, dass ich sage, okay, 50 Minuten, dann ist ein Timer gestellt und dann ist es auch aus. Und dann gibt es durchaus 10 Minuten Pause oder eine Viertelstunde, wo du dann sagst, okay, ein Glas Wasser, Kopf durchlüften. Das ist viel produktiver und ist auch energiegebender, weil du nicht ewig in irgendeiner Schleife drinnen hängst.
Ja,
Also
genau.
Pausen
Also,
machen, sich Pausen gönnen, ist extrem wichtig, um produktiver zu werden.
ja, genau. Und er hat auch ein eigenes Kapitel, das war mir auch nicht bewusst. Er hat ja tatsächlich ein Burnout-Kapitel drin.
Ja, er ist dann, das war ja sein Ausgangspunkt, sein
Genau.
eigenes Burnout, wo er reingeschlittert ist.
Genau, wo er eben auch schreibt, ist Burnout wird immer so gleichgesetzt mit, da hat sich wer überarbeitet. Aber Burnout, es gibt drei Arten von Burnouts, das wusste ich
Ja.
eben auch nicht. Und sich das nochmal klar machen. Und da spielen eben diese Pausen wieder
Mhm.
so eine wichtige Rolle. Also das war mir da auch nochmal so ein bisschen so ein Aha-Effekt, den es da bei mir gegeben hat.
Ja, also was mir gefallen hat, ist also, so wie du einleitend gesagt, das ist ja wirklich ein schönes Buffet an verschiedenen Möglichkeiten, an verschiedenen Ansätzen, wo du selbst für dich herausfinden kannst, was passt zu mir, was kann ich für mich gut integrieren. Und ich glaube, wenn man, wenn man nur eine einzige oder zwei Maßnahmen umsetzt aus diesem Buch, dann hat man einfach eine höhere Lebensqualität und schafft mehr vom Schreibtisch weg. Also das ist gewaltig.
Genau, insofern perfekt, Feel Good Productivity.
Ja.
Unbedingt lesen, unsere Empfehlung. Und ich sage wieder herzlichen Dank, Karl-Heinz. Das hat viel Spaß gemacht. Und natürlich auch an die Hörerinnen und Hörer, Karl-Heinz Buch lesen, auch sehr lesenswert.
Unbedingt.
Unbedingt.
Vor allem die Folge, wenn dann die Angela das bespricht im Podcast mit einem Gast.
Genau. Alles klar.
Okay, ich sage
Super.
herzlichen Dank für die Einladung. Es war ein Podcast mit guten Gefühlen. Buchstäblich.
Genau, das haben wir jetzt. Jetzt gehen wir mit viel gut in den Feierabend.
Ja, wunderbar.
Mach's gut. Ciao.
Ciao.
Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.